eine Unterweisung erfüllen und dieser Lehre mit Glauben folgen, ohne neidisch zu sein, werden von der Fessel fruchtbringender Tätigkeiten befreit. Erläuterung: Die Anweisungen der höchsten Persönlichkeit Gottes Krishna sind die Essenz aller vedischen Weisheit und sind daher ohne Ausnahme ewiglich wahr. So wie die Veden ewig sind, so ist auch diese Wahrheit des Krishna-Bewusstseins ewig. Man sollte festes Vertrauen in diese Unterweisung haben, ohne den Herrn zu beneiden. Es gibt viele Philosophen, die Kommentare zur Bhagavad Gita schreiben, aber nicht an Krishna glauben. Sie werden niemals von der Fessel der fruchtbringenden Tätigkeiten befreit werden. Aber ein gewöhnlicher Mensch mit festem Glauben an die ewigen Unterweisungen des Herrn wird, selbst wenn er unfähig ist, diesen Anweisungen zu folgen, von der Fessel des Gesetzes des Karma befreit. Zu Beginn des Krishna-Bewusstseins kann es sein, dass man die Anweisungen des Herrn nicht vollständig ausführt, aber da man sich diesem Prinzip nicht widersetzt und aufrichtig handelt, ohne Niederlage und Hoffnungslosigkeit zu beachten, wird man mit Sicherheit auf die Ebene des reinen Krishna-Bewusstseins erhoben werden. Namo Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Simad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Kauravani Pracharine Nivase Sasunyavari Paskatyari Zatarine Jaya Sri Krishna Tretanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasadi Govamata Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Ich darf noch mal den Text vorlesen. Diejenigen, die ihre Pflichten nach meiner Unterweisung erfüllen und dieser Lehre mit Glauben folgen, ohne neidisch zu sein, werden von der Fessel fruchtbringender Tätigkeit befreit. Hier ist das Wort Karma Bhihi von besonderer Bedeutung. Karma Bhihi bedeutet von der Fessel fruchtbringender Tätigkeiten. Die Menschen heutzutage kennen Fesseln aus Metall oder Handschellen. Auch aus Metall. Oder Bande der Liebe halten mich fest an dieses tiefe Gewölbe. Goethe. Also auch Fesseln. Aber man kennt nicht Fessel fruchtbringender Tätigkeiten. Und deswegen möchte ich diesen Begriff Karma Bhi oder Fessel an das Gesetz fruchtbringender Tätigkeiten kurz erläutern. Was ist mit dieser Fessel gemeint und wie bindet sie einen? Eine normale Fessel erlaubt es einem nicht, einen bestimmten Spielraum hinter sich zu lassen. In Indien richtet man Geier ab, indem man ihnen ein Seil, eine Fessel an die Kralle setzt. Und sie fliegen dann halt eben so weit, wie es das Tau ihnen ermöglicht. Das ist gemeint, wenn wir von einer Fessel sprechen, etwas, was unsere Bewegungsfreiheit eindämmt. So, wie können Tätigkeiten unsere Bewegungsfreiheit eindämmen? Ich glaube, in gewisser Weise ist es jedem bewusst, wenn wir mal diese Fessel jetzt nicht so wie in diesem Beispiel von dem Tau oder dem Seil nehmen, wenn wir es im bildhaften Sinne nehmen. Also was kommt da? Die Bande der Liebe. Wir wissen, dass Menschen, die verliebt sind, befangen sind in ihren Tätigkeiten. Man hat zum Beispiel Versuche gemacht, in denen diese Befangenheit sich deutlich ausdrückt. Man hat einem Liebhaber ein Bild von seiner Freundin gegeben und eine Reihe von Wurfspießen, diese Wurfpfeile, gegeben und ihn gebeten, auf die Freundin zu schießen und am besten den Treffer, den Höchsttreffer gab es, wenn er auf die Nase oder ins Auge traf. Und weil dieser Mann durch die Fessel der Liebe oder durch die Bande der Emotion gehalten wurde, konnte er nicht richtig zielen und war befangen. Das ist natürlich ein etwas extremes Beispiel dafür, wie Fesseln der Liebe einbinden. Man kann auch das Beispiel nehmen, was wohl in 99,9% der deutschen Ehen der Fall ist. Eheleute verlieren ihre Freiheit, weil sie ständig an das Zuhause denken. Selbst wenn sie auf Geschäftsreise sind, rufen sie zu Hause an und tun die Ehepartner davon unterrichten, dass es ihnen gut geht und dass sie an ihrem Bestimmungsort sicher angekommen sind und auch nicht fremd gehen. So, diese Fesseln sind in gewisser Weise da, auf psychologischer Weise, wenn man spricht von Banden oder Fesseln der Liebe. Ein junger Mann, er kann sich, wenn er mit seiner Freundin zusammen ist, verhält er sich anders, als wenn er nicht mit ihr zusammen ist. Er wird, besonders wenn er noch nicht in einer festen Beziehung ist, durch die Bande der Liebe sich gezwungen fühlen, sich besonders gut darzustellen vor seiner Freundin und eben und umgekehrt auch so. Man kann auch psychologisch gefesselt sein an einen Menschen, hängen in einer Art Klammerbeziehung, nicht auseinandergehen können und so weiter. Aber was um Krishnas Willen ist mit Karmabhi gemeint, der Fessel fruchtbringender Tätigkeiten, fruchtbringender Aktivitäten. Actually, wie wir in der Philosophie der Bhagavad Gita verstehen, sind diese Fesseln eigentlich noch zwingender als metallene Fesseln, die uns an einen Kerker oder an irgendetwas festbinden, oder auch die Fesseln oder Bande der Liebe. Nach dem Gesetz, also Karma bedeutet, ich muss ein bisschen das darstellen, bedeutet einfach nur Tätigkeit, völlig neutral. Alles tun ist Karma. Das Gesetz des Karma nun ist etwas, was Tätigkeiten reglementiert. Und nach diesem Gesetz ist es so, dass auf jede Tätigkeit, die wir tun, Reaktionen folgen. Diese Reaktionen können in vierfacher Weise folgen. Und hier wird es ein bisschen kompliziert. Die erste Art von Reaktion auf Karma sind die Reaktionen, die uns alle mehr oder weniger vertraut sind. Es sind so die Reaktionen, die auf den Fuß folgen. Wenn wir uns beispielsweise beim Schneiden von Gemüse etwas in der Richtung irren und aus Versehen in der Hand landen, kommt sofort eine Reaktion in Form von Blut und Schmerz bei einer Verletzung. Oder wenn wir uns heißes Wasser auf die Hand gießen, sofort die Reaktion spürbar da. Man erleidet eine Verbrennung ersten oder zweiten Grades. Es gibt jedoch Reaktionen, die verzögert auftreten, die eine längere Zeit dauern. Und es sind diese Reaktionen im Grunde genommen, die das Gesetz des Karma zu so einer, wie soll ich mich ausdrücken, zu solch einer kompakten Realität werden lassen. Wir haben hier einen Kampfkünstler unter uns, Antayami Krishnadas. Es gibt in der Kampfkunst, ich weiß nicht, ob du das gelernt hast, einen Schlag, der fürchterlichste Schlag, den es gibt. Es ist der verzögerte Todesstoß. Das wird in der Wing Tzu-Technik meines Wissens angewandt, oder Taekwondo, da schlägt man auf einen Gegner. Es ist ein Schlag, der mit viel Energie ausgeführt wird, aber nicht so sehr physischer Energie wie mentaler Energie. Und derjenige, der diesen Schlag gekriegt hat, fühlt sich 2 Tage sehr wohl. Also ganz normal, das registriert er nicht, das kann er leicht wegstecken. Aber nach 2 Tagen oder 3 Tagen fängt dieser Schlag seine todbringende Wirkung an auszuüben und er stirbt dann an den Folgen dieses Schlages, innere Blutungen und so weiter. Und man kann nicht feststellen, jetzt anatomisch, also wenn man den Gestorbenen dann untersucht, woher das kam. Es ist mystisch. Es scheint so, als wenn eine Gewalt innerhalb seines Körpers, also nicht die Treffgewalt eines Schlages, sondern innerhalb seines Körpers ihn den Geraus gemacht hat. Fürchterlich, nicht? Es ist dieser Schlag, es gibt nur einmal ein paar Leute, die den ich glaube, es reicht uns. Wir wollen nicht mehr davon hören. Dies soll als Beispiel dafür gelten, wie verzögert eine Wirkung eintreten kann. Ich könnte auch ein weniger schwerwiegendes oder abstoßendes Beispiel nehmen. Zum Beispiel, wenn man sich eine Krankheit aufnimmt, dann kann dieser Bacillus manchmal erst nach 2 Tagen oder 3 Tagen sich voll ausbreiten und voll zur Geltung kommen. Nach dem Gesetz des Karmas nun gibt es ein genaues Gesetz, was Tätigkeiten reglementiert und was dafür sorgt, dass ihr auf bestimmte Tätigkeiten erst verzögert die Auswirkungen erfahrt. Es gibt 3 Stufen dieser verzögerten Auswirkung. Ich habe von der direkten Auswirkung oder direkten Reaktion gesprochen und Beispiele im physikalischen Bereich gebraucht, dass man sich schneidet und sofort dann leidet, die Auswirkung erleidet. Nun, Karma ist solch ein Gesetz, dass jede einzelne Tätigkeit meistens, also dass der Großteil dieser Tätigkeiten, die wir ausführen, erst in verzögerter oder nachdem ein bisschen Zeit verstrichen ist, die Reaktion davon eintritt. Es gibt zunächst einmal Kutastha. Das sind Reaktionen, die in Samenform gegenwärtig sind. Eine Tätigkeit bringt also Reaktionen in Samenform, die erst nach einer gewissen Zeit ausreifen. Dann gibt es die Reaktion, die in Form des Wunsches da ist. In unserem Herzen sind viele dieser Reaktionen da, in Form von Wünschen, über die wir uns in gewisser Weise noch gar nicht alle bekannt sind. Ich weiß zum Beispiel, dass in diesem Publikum Wünsche da sind, manche wollen heiraten in der Zukunft einmal. Dieser Wunsch ist aber noch nicht so manifestiert. In der Zukunft einmal taucht dieser Wunsch auf und wird dann sichtbar. Und dann kommt es schließlich zu einem Entschluss. Das heißt, nachdem wir uns längere Zeit mit einem Wunsch herumgetragen sind, kommt es zum Entschluss und wir sagen, okay, wir handeln. Dieser Entschluss wird mit anderen Worten dann manifestiert in der 4. Form, nämlich der direkten, oder sagen wir besser, wird dann manifestiert in der direkten Handlung. Das sind die einzelnen Stufen des Karmas. Mit anderen Worten, jetzt möchte ich eure Aufmerksamkeit auf diesen Punkt richten, der sicherlich euer lebhaftes Interesse verdient. Alles, was ihr jetzt seid, der Körper, den ihr habt, die noch nicht sichtbaren Wünsche, die sichtbaren Wünsche und die Entschlüsse sind Reaktionen auf bereits ausgeführte Tätigkeiten, sind sozusagen karmische Reaktionen. Der Körper, den ihr jetzt habt, mit seinen Vorteilen und Nachteilen, ist eine Manifestation des Karmas. Wir haben hier zum Beispiel unter uns einen Menschen, der sehr versiert ist im Pianospiel. Diese Kunst hat er sich nicht systematisch diese Kunstfertigkeit, möchte ich lieber sagen, hat er sich nicht systematisch angeeignet, sondern kam plötzlich, fühlte sich unwiderstehlich zu dem Piano hingezogen und klimperte erst einfache und dann komplizierte Verstrickungen zusammen. So, diese, oder man könnte Melodien, falls jemand nicht mit diesem philosophischen Ausdruck einhergehen kann. So, das ist Karma. Der Körper ist der Körper eines Künstlers mit all den Neigungen, all den Vorzügen und Nachteilen, die so ein solcher Körper mit sich bringt. Oder andere hier haben Wünsche in sich, dieses, die irgendwann mal ausgelebt werden. Ihr seid in Berlin gelandet aufgrund eurer Wünsche, die bereits festgestanden haben und durch Aktion bestimmt worden sind. Es gibt ein Buch, das heißt die Vishnu Sanghita, ein sehr interessantes Buch. Ich glaube, ich habe es schon mal erklärt. Es wird gesagt, wenn man einen schlechten Mundgeruch hat, etwas, was es in unserer heutigen Zeit sehr, was häufig vertreten ist, trotz Odol und Blendax, das ist die Reaktion darauf, dass man üble Nachrede, übel über andere gesprochen hat. Ja? All diese Tätigkeiten, die wir, alles das wir sind, der Umfang unseres Magens, unsere Neigungen, unsere Wünsche und auch unsere Tätigkeiten sind karmische Reaktionen auf Tätigkeiten, die wir getan haben. Da seht ihr eine Erklärung für den Begriff Karma Bhi, das Fessel. Es ist tatsächlich eine Fessel. Eine Fessel, die uns, wie in dem Beispiel von dem abgerichteten Vogel, nur erlaubt, bis zu einer bestimmten Grenze zu treten. Und dann können wir nicht weiter. Dann sind wir in einem mentalen Gefängnis. Dann sind wir gezwungen, so zu handeln in einer gegebenen Situation und nicht so. Wir können nicht anders. Es ist eine psychologische Fessel, wenn man es psychologisch ausdrücken will, eine metallene Fessel, wenn man es metallurgisch ausdrücken will, und eine bindende Fessel, wenn man es philosophisch ausdrücken will. Wir sind gebunden, wir können nicht anders. Aufgrund unserer bereits im Voraus ausgeführten Tätigkeiten. Ich möchte euch, um das zu illustrieren, ein interessantes Beispiel erzählen, was in die Schlacht, was Schlachtzeilen, nicht Schlachtzeilen, was einfach sehr viel Aufsehen erregt hat. Es ist das Beispiel von einem Kind, das mit 6 Jahren in Indien anfing, seltsam zu sprechen. Es sagte zu seinen Eltern plötzlich, in grob verletzender Art und Weise, sag mal Vater und Mutter, ist es dir nicht langweilig, immer mit der gleichen Frau, also zum Vater hat er gesagt, ist dir nicht langweilig, immer mit der gleichen Frau dich zu vergnügen? Nun, im Westen oder in Deutschland wären die Eltern vielleicht stolz auf ihren Züchtling, wenn er so solche liberalen Äußerungen macht. Nicht? Er ist ein Mann, er wird erfolgreich werden. In Indien ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Das sagt man einfach nicht in Indien. Nicht? In auch eher orthodoxen Gemeinschaften, stell dir das mal vor, du würdest das zu deiner Familie sagen, das würde ein Skandal werden. Nicht? Das geht in so orthodoxen Lebensgemeinschaften, wie es asiatische oder auch kleinasiatische Menschen kennen. Das geht einfach nicht. So, dann fing dieser Knabe noch an, von zu Hause wegzugehen und sich räuberisch an die Alkoholdepots seiner Eltern heranzumachen. Nicht Eltern, die hatten keinen Alkohol, die waren fromm. Irgendwo einzubrechen und Schnaps zu trinken, Whisky und auch und harte Sachen. Die Eltern fragten sich, wo hat er das gelernt? Woher hat er das? Nicht in unserer frommen Familie. Wir haben nie von diesen Dingen gesprochen, geschweige denn, woher weiß er, was Whisky ist? Als der noch älter wurde, sprach er davon, dass er eigentlich nicht seine Eltern akzeptieren könne. Sagte er so einfach. Er sagte, ihr seid meine Eltern nicht. Ja, wer sind dann deine Eltern? Ich komme aus einem Dorf, auf einer Stadt, einer Kleinstadt, und er nannte den Namen, die weit entfernt liegt. Ich bin es gewohnt, reiche Kleidung zu tragen. Ich bin es gewohnt, immer Geld zu haben und mir alles leisten zu können. Ich bin der Sohn von so und so. Und er nannte einen Namen. So, man folgte dann dieser Spur und kam in die Stadt, und tatsächlich gab es da eine Familie, die einen Sohn hatte, der aber schon längst verstorben war. Anyway, der Kleine behauptete, der Sohn dieser Frau zu sein, und man brachte ihn zu der verwitweten Frau, ihr Mann war schon gestorben. Und jetzt hört bitte her, aufmerksam zu. Dieser Kleine wusste von intimen Details, die nur der Sohn von dieser Witwe, der auch schon gestorben war, wissen konnte. Und schließlich kam es dazu, dass in den Gesprächen, die sie führten, die Mutter sagte, also du erinnerst mich an meinen verstorbenen Sohn. Nun hört aber bitte das zu Ende an. Plötzlich sagte der Kleine, er wollte zu einer Prostituierten gehen, die er noch kannte vom damals, seinem letzten Leben. Ich werde das jetzt nicht so bildhaft machen, ich weiß, ich bin gefürchtet wegen meiner bildhaften Geschichten. Ich werde euch einiges ersparen. Jedenfalls, die Frau erkannte den Kleinen wieder und sagte, also ich kann dich nicht ver... Ich sehe in dir genau die Neigung, die du damals immer gehabt hast. Völlig egozentrisch, egoistisch und lustvoll, wie man sich es nur vorstellen kann. Du bist solch ein Narr, dass du weiterhin festhältst an diesen Karma-Bihi, diesen Fesseln des Karmas. Merkst du nicht, wie du verstrickt bist? Merkst du nicht, wie du gezwungen bist, immer wieder auf diese Weise zu handeln? Du solltest dich Krishna hingeben und aufhören mit dieser Verstrickung ins materielle Dasein, die dich dazu zwingt, Leben auf Leben die Konsequenzen deiner materiellen Tätigkeiten deines Karmas zu ernten. Jetzt möcht ihr denken, das klingt so wie eine vedische Erzählung aus dem Srimad Bhagavatam. Aber das ist dokumentiert in dem Werk von Ian Stevenson, einem Psychologen, der sich damit auseinandergesetzt hat. Und macht eigentlich nur einen guten Punkt, den wir hier bitte in aller Deutlichkeit auch auf unser Leben anwenden sollen. Wir alle sind durch unsere Tätigkeiten gezwungen zu handeln. Das, was wir tun oder wie wir uns geben, ist nicht originell. Es ist nicht ein Zeichen einer Persönlichkeit. Es sind einfach nur Reaktionen auf Tätigkeiten. In einem gewissen Sinne könnten wir alles materielle Tun als reaktionär bezeichnen. Jeder Mensch, der nicht im spirituellen Leben ist, handelt reaktionär. Ich meine das aber nicht in einem polemischen, sondern in einem philosophischen Sinne. Alles, was wir tun, was wir sind, selbst die, wie nennt sich das, die Dioptrinzahl, die wir tragen auf unseren Brillengläsern, sind Reaktionen auf vorangegangene Tätigkeiten. Der Materialist sträubt sich gegen diese Philosophie. Er möchte nicht hören, er ist damit ja sehr, ich meine, das ist eine krasse Gegenüberstellung, zu hören, man handle, weil man so handeln muss, praktisch als Sklave seiner oder der Auswirkungen auf sein vorangegangenes Tun. In unserem Erziehungswissen lassen wir diese Theorie nur, wir wissen auch davon, dass ein Mensch das Produkt der Eingebung ist, die ihm da in der Kindheit zugefügt worden sind, also auch, dass er als Reaktion handelt auf ein Tun, aber wir sind nicht bereit, dieses Konzept so weit zu tragen, wie es halt das Karma Verständnis gibt. Doch ich möchte hier bitte philosophisch auch noch diesen Punkt machen. Wenn wir tatsächlich alle frei wären, totale Chancengleichheit hätten, wenn die Geburt sozusagen der Startschuss wäre, nachdem wir handeln können, wie wir wollen, wie in einem Pferderennen, wo mit dem Startschuss die Pferde losgaloppieren. Wieso kommt es denn, dass Menschen, die in exakt der gleichen Familie sind, die also die gleiche Erbanlage haben, unterschiedlich geraten? Das ist ein überzeugender Punkt, nicht? Wenn tatsächlich wir alle nur, wie es die materiellen Listen in ihrer Doktrin behaupten, nur handeln aufgrund unseres, sagen wir mal, unseres genetischen Kodexes, der Erbanlagen. Wie kommt es denn, dass in einer Familie der eine ein Künstler wird, der andere ein Arbeiter oder Gewaltverbrecher? Warum solche beide? Künstler oder Bankkaufmann? Da sind Anlagen da, die wir in der Wiege mitgebracht haben. Unsere karmischen Reaktionen, die uns dazu bringen, in einer gewissen Weise Frucht zu tragen. Dieses Verständnis ist auch so, dass in einer Familie, die gut situiert ist, Kinder geboren sind, die sich nicht mit den Eltern arrangieren können und ein ganzes Leben lang als Feinde sich gegenüberstehen. Die waren Feinde in einem letzten Leben. Dieses Verständnis, dieses Karma-Verständnis nun, ist sehr oft missverstanden worden. Das Missverständnis, was viele Menschen diesem Verständnis entgegenbringen, ist, ja, das heißt ja, dass alles vorherbestimmt ist. Dann brauche ich ja überhaupt nichts mehr zu tun. Warum denn noch zur Schule gehen? Warum sich bemühen? Ich sitze einfach an einem Ort und werde entweder Millionär oder Versager, wie es in meinem Karma schon drinsteckt. Stimmt's? Das ist so das normale Reaktion hierauf. Doch das ist nicht richtig so. Gleichzeitig mit den Reaktionen, die bereits feststehen, die das, was wir sind, aus uns gemacht haben, besteht auch die Freiheit des Individuums zu handeln. Eine Willensfreiheit haben wir. Doch, das möchte ich gleich sagen, im materiellen Sinne ist diese Willensfreiheit nur sehr, sehr, sehr gering. Ungefähr so, wie wenn man an eine, wie sagt man das, eine T-Straße kommt. Wie sagt man das in Deutschland? Nein. T-Straße? Das gibt's aber. Du warst doch früher Taxifahrer, du musstest das so wissen. Sagt man so? T-Straße. Wo es also nur links geht oder rechts geht? T-Straße. Warum nicht T-Straße? Das. Wenn man in eine T-Straße gerät, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Links oder rechts. Geradeaus entfällt, schräg entfällt, einen galanten Hupser zu machen, entfällt auch, wenn man nicht gerade im UFO sitzt. Nicht? Man ist gebunden. So materielles Tun ist ebenfalls so. Wir haben eine Entscheidungsfreiheit, trotz der Dinge, die in unserem Leben feststehen. Aber diese Entscheidungsfreiheit ist so minimal, dass die Schriften sehr oft sagen, Prakriti Sarvakarmani, dass die materielle Natur alle Tätigkeiten ausbildet. Also ein Einfluss von Seiten der materiellen Natur da ist, der nicht zu überwinden ist. Daivi Hesha Gunamayi, diese meine Energie ist sehr schwierig zu überwinden. Und damit wird gemeint, ist unter anderem auch gemeint, also sind nicht nur die Naturgesetze gemeint, die sehr schwierig zu überwinden sind, sondern auch Karmabhi, die Fessel der fruchtbringenden Tätigkeiten. Aus diesem Grunde sagen einige Philosophen in den Vedas, dass alle Tätigkeiten fest sind, weil diese Entscheidungsfreiheit, die wir haben, so minimal und so gering ist, dass sie nicht wirklich ins Gewicht fällt. So, ich möchte jetzt den letzten 5 Minuten oder so dieser Vorlesung dem Thema widmen, wie können wir frei werden von der Fessel des Karmas? Wie können wir frei werden, nicht nur von den Reaktionen, die uns in die Wiege gesetzt werden, sondern auch, das ist auch wichtig, und wie können wir frei werden von der Krankheit, die noch eintritt, dem Alter, was uns in gewisser Weise packt, einfach an unseren, einfach in unserem Körper fällt es ein wie ein räuberisches Insekt, was uns aus. So, ich möchte jetzt den letzten 5 Minuten oder so dieser Vorlesung dem Thema widmen, wie können wir frei werden von der Fessel des Karmas? Wie können wir frei werden, nicht nur von den Reaktionen, die uns in die Wiege gesetzt werden, sondern auch, das ist auch wichtig, und wie können wir frei werden von der Krankheit, die noch eintritt, dem Alter, was uns in gewisser Weise packt, einfach an unseren, einfach in unserem Körper fällt es ein wie ein räuberisches Insekt, was uns aussaugt, oder auch dem Tode. In der vedischen Philosophie oder in der spirituellen Philosophie wird immer wieder davon gesprochen, der Fessel des Karmas zu entkommen, das Karma aufzugeben. Es, zum Beispiel in der Brahma Sanghita. In der Brahma Sanghita heißt es Kamani Nirdahatu Kintu Chabhakti Bhajam Govindamadi Purusham Tamahang Gajami. Das vom machtvollsten Lebewesen im Universum bis herunter zum kleinsten Insekten, dem Indra Gopa. Das kleinste Insekt heißt Indra Gopa. Der machtvollste Person heißt Indra. Und das kleinste, das machtloseste Geschöpf heißt Indra Gopa. So schön ist das Sanskrit. Also es wird mit anderen Worten durch alle Lebensspezien hindurchgegangen. Alle Wesen sind unter Karmabi, der Fessel des Karmas, tätig. Außer demjenigen, der sich Bhakti Bhajam, der sich auf dem Pfade des Bhakti oder des spirituellen Lebens beschäftigt. Er löst die Fessel des Karmas auf. Oder einen anderen Text, der selten zitiert wird, aber heute möchte ich den gerne zitieren. 4. Kapitel, Vers 37. Dort wird gesprochen von Janagni Sarva Karmani. Agni heißt so viel wie Feuer und Jana heißt Wissen. Sarva, wisst ihr alle, ist klar, alle. Und Karmani sind die Reaktion auf materielles Tun. Es heißt, das Feuer des Wissens kann alle Reaktionen auf materielle Tätigkeiten zu Asche verbrennen. Ich darf es euch in dem Urtext vorlesen, also in der Übersetzung. So wie ein loderndes Feuer Brennholz zu Asche verwandelt, O Arjuna, so verbrennt das Feuer des Wissens alle Reaktionen auf materielle Tätigkeiten zu Asche. So dieses Wissen, von dem hier gesprochen wird, ist nicht einfach nur materielles Wissen. So detailliert wie materielles Wissen sein mag, es kann uns nicht befreien von der Fessel des Karmas. Wenn ich zum Beispiel weiß, wie viel perlmuttfarbene Knöpfe gibt es in Berlin. Das kann mich nicht vor Karma beschützen. Oder, was ich mit diesem etwas humorvollen Beispiel meine, sind numerische Größen. Wissen, numerisches Wissen heißt Wissen, was sich mit zählbaren Dingen auseinandersetzt. Das kann uns nicht von Karma befreien, dass ich weiß, wie viele subatomare Teilchen gibt es in dem H2O-Molekül. Nicht?
und dergleichen mehr. Auch Wissen, was mir Kontrolle über die materielle Natur gibt, kann mir nicht helfen, von Karma frei zu werden. Von dem Jnana, das hier erwähnt wird, es ist dieser Begriff Jnanaki, das Feuer des Wissens, taucht auf im dem vierten Kapitel der Bhagavad Gita, nämlich transzendentales Wissen oder spirituelles Wissen, ist Wissen gemeint, was über das Selbst ist, das spirituelle Selbst, die Überseele oder Krishna und die Beziehung der beiden zueinander. Dieses Wissen wird mit Feuer verglichen, was unser Karma zu Schutt und Asche verbrennen kann. Nicht numerisches Wissen, was sich mit zählbaren Größen in dieser Welt oder quantitative knowledge, quantifizierbares Wissen, was sich damit auseinandersetzt. So, dieses Wissen vom Selbst und von der dem Überselbst oder Krishna, dieses spirituelle Wissen ist das, worum es uns letztendlich gehen muss, wenn wir frei werden wollen von der unsichtbaren Fessel des Karmas. Nun, dieses Wissen impliziert oder bringt etwas mit sich, nämlich Handeln. Es heißt, wer weiß, der handelt. Wer nicht handelt, der weiß nicht. So ist das ist spirituelles Wissen. Mit anderen Worten, spirituelles Wissen ist immer mit Handlungen gepaart. Es ist ganz wichtig, bitte, das ist ein Unterscheidung zu aller Philosophie, die man so im westlichen Wissen so kennt. Wenn Krishna beispielsweise in der Bhagavad Gita, dem 13. Kapitel, die Symptome des Wissens beschreibt, dann spricht er nicht davon, er hat seinen Doktor gemacht in Medizin oder im Maklerwesen oder so, nicht? Oder in solchen Dingen, sondern er spricht von Eigenschaften. Also nochmal, er spricht von den Symptomen des Wissens. Er spricht hier von Eigenschaften, die Handlung mit sich bringen. Zum Beispiel Gewaltlosigkeit, Duldsamkeit, Aufsuchen eines echten spirituellen Meisters, Sauberkeit, Unerschütterlichkeit, Selbstbeherrschung, das Aufsuchen eines einsamen Ortes, Loslösung von der allgemeinen Masse der Menschheit und so weiter und so fort. Das sind alles Attribute, Tätigkeit, das sind nicht passive Dinge. Mit anderen Worten, derjenige, der sich mit spirituellem Wissen beschäftigt, sollte nicht die Information, wie Kriminelle in dem Gefängnis seiner Erinnerung festhalten und die bleiben dann da, basta. Sondern er sollte anfangen, dieses Wissen, was er hat, umzuwandeln, kreativ umzuwandeln in sein Wissen, in sein Leben. Dann erst kann er von der Ebene des Jnana oder theoretischen Wissens auf die Ebene des Vijnana oder realisierten, durch Praxis realisierten Wissen, sollte ich besser sagen, kommen. Das sind sehr interessante Themen, auf die uns dieser Vers der Bhagavad Gita bringt. Ich möchte jetzt noch hier ein Vers aus der Brihadaranyaka Upanishad zitieren. Ubhe ubhai vashaete taradyamrita, der Nektar der Unsterblichkeit, sadvasadhuni. Man überwindet die Reaktion auf alle Formen und unformen Tätigkeiten. Spirituelles Leben, und das sagt hier der Brihadaranyaka Upanishad, führt uns dazu, nicht nur von schlechten Reaktionen frei zu werden, sondern auch von guten Reaktionen. Selbst jemand, der sehr fromm gehandelt hat oder rechtschaffen gehandelt hat und dem nach dem Gesetz des Karmas sehr erfreuliche Tätigkeiten zustimmen, wie außergewöhnlicher Reichtum, eine vorzügliche Herkunft in einer aristokratischen Familie, Gelehrsamkeit und faszinierende körperliche Schönheit. Selbst jemand, der also diese auf der Sonnenseite des Lebens geboren werden sollte, als Reaktion auf seine Tätigkeiten, selbst solch ein Mensch, durch spirituelles Leben, wird man auch vor solchen Reaktionen bewahrt. Das heißt, man wird bewahrt vor einer neuen Geburt. Ganz gleich, ob wir eine hervorragende Geburt mit allen faszinierenden Attributen unserer materiellen Wünsche nehmen. Oder ob wir in einem Loch in Kalkutta Geburt nehmen. Das materielle Leben ist leidvoll. Der Unterschied zwischen hervorragenden Möglichkeiten, die man durch sein Karma bekommt, oder verheerendem Schicksal, was einem mitgebracht wird, ist nicht sehr groß. Es ist so groß wie der Unterschied zwischen einem Gefängnisinsassen eines Gefängnisses der ersten Klasse zum Gefängnisinsassen der 10. Klasse oder 3. Klasse. Es gibt so verschiedene Sachen. Ich habe jetzt gehört, eine reiche Frau in Amerika, die hat einen Polizisten eine Backpfeife gegeben. Sagt man das? Backpfeife? Ohrfeige sagt man, glaube ich. Eine Ohrfeige gegeben und wurde dann verdonnert zu einem Bußgeld oder im Gefängnis einzusitzen. Und um ein bisschen Rummel zu haben in der Presse, hat sie sich entschieden, für im Gefängnis zu sitzen. Nicht? Und dann hat das Gefängnis von, ich weiß nicht, ob's, ich glaube, es war das verrufene Gefängnis St. Quentin. Dann haben die ihr da das super Luxus-Apartment-Gefängnis gegeben, um halt nicht so schlecht an der Presse dazustehen. Nicht? Und dann hat die das vorher mit Plüschteppichen eingerichtet, schön kitschig, hat Fernsehinterviews jeden Tag in dem Gefängnis gegeben und hat unglaublich daran verdient. Nicht? Also das ist ein Gefängnisinsasse der ersten Klasse. Während derjenige, der nicht mal gutes Brot kriegt, sondern nur so abgedroschenes, langweiliges mit Wasser, das ist der Gefängnisinsasse der 10. Klasse. Doch beide sind Gefängnisinsassen. So, ob wir gutes Karma haben und für ein Leben eingesperrt sind in den Kreislauf von Samsara, Geburt, Alter und dann schließlich Tod, oder ob wir schlechtes Karma haben. Ein Leben ist nur ein Blitz in der Ewigkeit und da besteht kein großer Unterschied zwischen jemand, der mit einem goldenen Löffel in den Mund geboren ist und einem, der mit der Fischgräte im Mund geboren ist. Nicht? Da ist kein prinzipieller Unterschied. Sie sind beide Gefängnisinsassen von dem Gefängnis Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Hare Krishna, das ist natürlich für unsere Gäste, ich habe euch, Sonntag wart ihr, glaube ich, das erste Mal da, sind das natürlich ganz schöne, gewichtige Aussprüche, kann ich mir vorstellen. Aber wenn ihr dem mit einer philosophischen Sicht die Sache euch anschaut, dann ist es zumindest ein Dinge zum drüber nachdenken. So, um den Abschluss zu finden für diese Vorlesung, es ist wichtig, von Karmabhi, von der Fessel auf fruchtbringende Tätigkeiten, ob sie gut sind oder schlecht sind, befreit zu werden. Denn wir sind im Grunde genommen ewige Teile Krishnas, ewige Teile Gottes. Und wir haben in der menschlichen Form des Lebens die einzigartige Möglichkeit, die Fessel des Karmas zu durchtrennen, indem wir uns in dem Vorgang des spirituellen Lebens beschäftigen. Wieso? Nun, spirituelles Leben bedeutet, in Kontakt zu treten mit anderen Gesetzen. Nicht mit den Gesetzen des Karmas, sondern den direkten, sagen wir, ja, Gesetzmäßigkeiten des spirituellen Lebens. Es kommt nun bei jedem darauf an, wie intensiv er in seinem spirituellen Leben ist. Krishna erklärt eine dieser Gesetzmäßigkeiten in dem Shloka Yeyatamam Prapadyante Tangstateva Bhajamyaham. In dem Maße, wie sich jemand mir hingibt, in dem Maße offenbare ich mich. Das heißt, wenn du einen Schritt auf Krishna zumachst, kommt Krishna dir 10 Schritte entgegen. Besser, du machst 10 Schritte auf Krishna zu, als nur einen Schritt. Denn Krishna wünscht sich mehr, als wir es uns wünschen können. Im Augenblick ist unser Wunschapparat nicht so gut am Funktionieren. Er ist ein bisschen verkrüppelt. Wir wünschen uns zu Deutsch gesagt, die falschen Dinge, weil wir verblendet sind und nicht uns selber als tatsächlich verstehen können als ewiges Teil Gottes. Krishna wünscht sich also mehr, als wir es uns können, dass wir zu ihm zurückkommen. Und jemand, der sich mit dem spirituellen Pfad ernsthaft beschäftigt, merkt plötzlich, wie er mit einer spirituellen Energie zusammenkommt, die sehr beachtenswert ist. So, ich möchte hier enden. Ich muss sagen, ich habe diese Vorlesung natürlich völlig anders gegeben, als ich sie vorgehabt habe. Ich wollte heute sprechen über das Thema mit meinen Notizen. Die Wichtigkeit davon, auszusehen wie ein Vaishnava und zu handeln wie ein Vaishnava, das war eigentlich das Thema. Aber als ich gesehen habe, dass so liebenswerte Gäste kamen und die auch noch neu, also noch nicht so oft da waren, habe ich mich entschlossen, über den Text anzusprechen. Sonst hättet ihr gar nichts mehr verstanden. Gut. Wir kommen hier zu einem, sind hier zu einem Ende gekommen. Ich hoffe, dass ihr alle mit großem Enthusiasmus karmafreie Tätigkeiten ausübt. Wir haben einen Begriff geformt, die karmafreie Kost. Das ist Prasadam. Heute ist ein Fasttag für uns, wo wir gar nichts, nicht mal Wasser zu uns nehmen, aber für unsere Gäste haben wir schon ein bisschen karmafreie Kost noch, wie beim Sonntagsfest gestern. Und karmafreies Tun, wir sollten auch karmafrei anfangen. Karmafreies Denken gibt es nicht, wusstet ihr das? In vorangegangenen Zeitaltern war es so, dass auf Tätigkeiten, die man ausführte, auch sofort die Reaktion eintraf. Genauso wie wirkliche Tätigkeiten. Wie bitte? Gedanken. Auf Gedanken, yes.
Aber ich denke, das ist doch spekulativ,
nicht?
Einerseits.
Spekulativ, ja. Denken ist Denken. Man denkt irgendwas. Man kann spekulieren beim Denken, aber man kann auch einfach nur denken. Ja, es gibt's auch. Das tun manche Leute. So, wenn man da nur was Gutes denkt, dann sind die Reaktionen da. Nun, wenn man deswegen sollte man spiritual handeln, und selbst wenn man in der Lage, manchmal nicht in der Lage ist, große spirituelle Tätigkeiten zu tun, sollte man doch so denken in der Meditation. Es gibt großartige Reaktionen. So schön. Ich glaube, Matthias, oh ja, Matthias hat eine Frage. Ja, bitte, Matthias. Ja, und dann gab es gleich die Reaktion. Ich kann nicht sagen, dass der Grund ist, dass in diesem Zeitalter, weil es einfach sozusagen hier der Winter für spirituelles Leben ist, dass Krishna, also das ist alles sehr schwierig, da wir in einem Ozean vom materialistischen Treiben leben, nicht? Um uns herum sind Menschen, oder überhaupt Menschen, sind meistens überhaupt nicht spirituell orientiert und informiert. Das ist eine Mischung aus anyway, du kennst das ja, nicht? Wie das heutzutage hier geht. So, deswegen hat Krishna besondere Gnade gemacht für dieses Zeitalter. Aber du hast schon recht, im vorangegangenen Zeitalter waren diese mentalen Kräfte viel weiter ausgebildet, in einer Weise, wie es nicht geht. Da Telepathie zum Beispiel, aber nicht jetzt irgendwie so mystisch, sondern natürlich einfach an jemanden denken und dann so in Gedanken mit ihm zu sprechen, das war total bekannt. Deswegen hören wir nicht von Telefon,
System im Satya Yuga. War nicht nötig, nicht? Kann einfach. Das war sehr entwickelt. Heutzutage ist das sehr verkümmert, nicht? Weil wir heute, seht mal, für den Materialisten die einzige Wirklichkeit, mit der er sich befasst, ist das, was ich fassen kann, nicht? Deswegen entgeht ihm ungefähr 90% der Wirklichkeit, nämlich das, was in Gedanken, die Gedanken und so weiter, das wirft alles über Bord, ganz zu schweigen von der spirituellen Wirklichkeit. Nur, nicht, das entgeht ihm auch. Weil er so sich mit dem, ich habe gerade die 31 Vokabeln der Eskimo-Sprache für Schnee mir angeschaut. Also vorgestern. Nicht? Ich habe sie aus. Denkt nicht, ich sei hier irgendwie seltsam und merkwürdig. Mir hat jemand diese zugeschickt. Einfach, wir haben manchmal unter uns so, mit unter Gottgeweihten, sehr, sagen wir, humorvolle Konversationen. Nicht? Und dieser Devotee hatte mir also die 31 Vokabeln für Schnee zugefügt. Es ist total interessant, weil die Eskimos sich so sehr mit Schnee befassen. Deswegen haben sie das total entwickelt, in einer Weise, wo wir nur lachen können. Es geht da um Schnee, der zum Beispiel ein Fischloch bedeckt. Versteht ihr, wenn die fischen, dann schneit es und da ist so eine dünne, so ein Gazé-Schleier, wie bei einer vornehmen Frau, über dem Loch. Nicht? Dafür haben die ein bestimmtes Wort. Dann haben die ein Wort für Schnee, so wie war das jetzt nochmal? So ein Schneebrücke, kennt ihr? Schneebrücke. Für diesen Schnee, der in der Schneebrücke ist, haben die auch ein bestimmtes Wort. Weil die sich so damit beschäftigen, ist ja klar. Nicht? Dann haben sie Trinkschnee, den man so erhitzt und dann trinken kann, nicht mit irgendwas zusammen. So, weil die sich so damit befassen, mit dieser Wirklichkeit, ist das total entwickelt. Und andere Dinge, wie zum Beispiel Gras oder Gemüse, da kennen die nicht, das kennen die vielleicht gar nicht in ihrem Vokabular. Genauso ist es mit den Materialisten. Der befasst sich nur mit dieser jämmerlichen Wirklichkeit aus Atomen, die durch physikalische Gesetze gehalten werden. Und andere Dinge, die kennt er zum Teil gar nicht. Wie ein Eskimo. Ist natürlich jetzt ein bisschen hart, aber wir haben ja keine Materialisten unter uns und deswegen ist es ertragbar. Nicht so. Das ist die in früheren Zeiten war der spirituelle Bereich unglaublich ausgewickelt und deswegen seht ihr in den vedischen Schriften so viel Information darüber. Und es war auch der Bereich im mentalen, im subtilen, im feinstofflichen Bereich und deswegen kommt es zu solchen Phänomenen, die du erwähnt hast. Weise, die zum Teil sehr unzufrieden waren und dann Flüche verhängt haben mit anderen, die danach eintraten. Gut. Wir kommen jetzt zu einem sehr interessanten Punkt unseres Programmes. Wie ihr wisst, unser Tempel ist in Gefahr. Und was heißt in Gefahr? Wir müssen umziehen. So einfach ist es. Und wir machen ein Kirtan jeden Abend. Eigentlich um 8 Uhr fangen wir an. Jeden Abend oder? Um 7:30 eigentlich. Wir sind ein bisschen zu spät, weil es ein bisschen verzögert alles geschah. Aber normalerweise möchte ich euch alle einladen, jeden Abend um 7:30 haben wir hier ein Kirtan für das Beschaffen des Tempels. Gut, vielen Dank, Hare Krishna.